Ich glaube, wir haben es bei beiden, wir haben unsere beiden Väter verloren. Und ich glaube, wir haben es bei beiden wie gut gemacht. Also du hast mir...
Du hast es gut gemacht.
Ja,
du,
aber
hast, du hast mich dort geführt, oder?
Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast redet man über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Und die beiden, die ihr da vorher gerade gehört habt, das sind Gabriella Baumann von Arx und ihr Mann, der Frank Baumann. Die Gabriella und der Frank Baumann reden in dem letzten Stündchen darüber, wie sie ihre Lebenszeit gestalten wollen. Wie sie mit Verlusten in ihrem Leben umgegangen sind und umgehen und wie es für sie ist, zusammen älter zu werden. Die Gabriella ist Verlegerin und Autorin. Vor 18 Jahren hat sie den Wörthersee-Verlag gegründet und ist enorm erfolgreich mit dem. Angefangen hat alles mit ihrem eigenen Bestseller über die Lotti Latrus, dem ersten von mehreren Büchern, die sie geschrieben hat. Seither landet sie und ihr Verlag quasi ein Bestseller nach dem anderen. Den Frank kennt man in der Schweiz vor allem als Fernsehpionier. Er ist immer noch Moderator, aber auch noch ganz viel mehr. Autor, Fotograf, Produzent und Regisseur. Er ist künstlerischer Leiter vom Arosa Humor Festival, macht den Podcast «The Sanitas Health Forecast» und kann übrigens auch noch wahnsinnig gut zeichnen und illustriert darum oft seine eigenen Bücher. Alle seine Projekte aufzuzählen, würde es weit führen. Was mich beeindruckt an Gabriella und am Frank ist, dass die beiden bei all ihren Tätigkeiten und Projekten irgendwie schaffen, eine gewisse Achtsamkeit zu leben. Sie legen Wert darauf, möglichst im Moment zu sein und das, was sie gerade machen, mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit zu machen. Sich mit der Endlichkeit vom Leben anzufreunden, bedinge, dass man auch tatsächlich lebe, solange das Leben dauert, finden die beiden. Und sie schätzen enorm, was sie haben. Hört selber. Ja, liebe Gabi, lieber Frank, schön, dass ihr mit mir im letzten Stündchen über das Sterben redet. Danke vielmals und herzlich willkommen.
Danke.
Es ist einfach noch ein bisschen früh, ehrlich gesagt.
Für das letzte Stündchen?
So am Morgen schon
über Sterben reden. Nein, zum über Sterben reden. Also generell, Sterben käme jetzt ein bisschen früh.
Ah, schau jetzt. Sind wir schon mitten drin. Du bist jetzt gerade 65 geworden, gell?
Jawohl, aber es ist schon lange her. Es sind schon wieder 7 Tage, 8.
Es sind schon wieder 7 Tage und ich habe erst heute gratuliert.
Ja, das hat mich auch persönlich sehr betroffen, ehrlich gesagt.
Genau. Aber gleich, also natürlich ist jetzt Sterben noch keine Früh mit 65. Das wünschen wir uns natürlich nicht. Aber es kommt ja gleich ein neuer Lebensabschnitt jetzt. Ist so Pensionierung ein Thema?
Pensionierung ist eigentlich bei mir überhaupt kein Thema, weil ich habe ja eigentlich noch gar nie gearbeitet. Ich habe ja noch gar nie gearbeitet. Es geht einfach genau gleich weiter.
Also, okay, von mir aus, du hast nie gearbeitet, aber du machst ja viele verschiedene Sachen.
Ja, genau.
Und das machst du alles einfach weiter.
Ja, ich habe ja das grosse Glück, dass ich Sachen machen darf, die Freude machen und wo ich mich kann ausdrücken und, ja, und frei bewegen kann, eigentlich außer meiner Frau keinen Chef. Und das ist noch schön, ist ein schöner Zustand. Und weil ich ja nicht in einem Angestelltenverhältnis bin, jetzt sagen wir mal in einer Bank oder so, kann ich natürlich problemlos meine, in Anführungszeichen, Kunden oder Projekte weiter betreuen. Das ist ein riesiges Geschenk, wenn man das hat.
Mhm. Eben, Gabi, gell, du bist jetzt 61, ist das richtig?
Ist das richtig? Nein.
Also du bist ja auch noch mega fest am Arbeiten, oder?
Ja.
Von dem her...
Ist ja, logisch, wenn einer nicht schafft, muss ja der andere, gell? Das ist ja klar.
Nein, aber eben, ich stelle mir dann vor, dann ist auch noch so ein bisschen der Groove irgendwie halt immer noch im Haus vom Berufstätig sein. Wie ist das bei dir, Gabi? Schaust du schon so ein bisschen auf Pensionierung an, oder ist das noch nicht überhaupt kein Thema?
Nein, also es ist insofern ein Thema, als dass ich denke, ich will weniger machen. Mhm. Oder? Mhm. Lieber weniger Bücher verlegen als viel. Also lieber
aber das
weniger.
Sagst du ja schon sehr lange, Gabi.
Das stimmt.
Entschuldigung,
das habe ich das stimmt, aber das Jahr habe ich es also schon das erste Mal zur richtigen eingehalten.
Schön.
Das Jahr sind es wirklich weniger und das nächste Jahr wird es wahrscheinlich auch noch mal weniger. Und also ganz aufhören muss ich ja eigentlich nicht. Ich kann mit 80 noch ein Buch pro Jahr verlegen eigentlich, oder?
Ja,
und, absolut. Oder wieder mal eins schreiben wäre auch schön.
Also wenn du mit 80 ein Buch verleihst, ist einfach das Hauptproblem, dass du es nicht mehr findest. Das ist ja jetzt bei den Schlüsseln schon so. Die verleihst du ja die ganze Zeit und findest sie nicht mehr.
Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie, weißt, so einen Plan für irgendwie, oder es machen ja noch viele an, wenn ich dann pensioniert bin oder wenn wir dann zusammen pensioniert sind, dann machen wir dann dieses und jenes, wo wir jetzt keine Zeit haben dafür. Das ist nicht so euer Konzept.
Also mein grosser Plan ist, keine Existenzängste mehr müssen zu haben. Auf das habe ich fest geschafft. Mhm. Einfach mal können sagen, mit dem, was wir haben, können wir gut durch bis an unser Lebensende. Das ist so eine Angst, die mich immer so begleitet hat. Mhm. Die Existenzängste. Mhm. Und die nicht mehr müssen zu haben, wenn man merkt, dass man wird durchkommen und man merkt, wie wenig man eigentlich braucht.
Ja.
Das ist ein grossartiges Gefühl, jetzt für mich, im Alter. Aber das war gar nicht deine Frage, gell?
Aber man muss
nicht eigentlich, aber das zeigt ja
vielleicht. Man muss vielleicht noch ergänzen, ja, dass es eben, dass wir in einer unglaublich komfortablen Situation sind. Wir machen wirklich das, was wir wollen. Und das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Wir machen wir das, was wir Freude daran haben, was wir wollen. Und wir versuchen absichtlich so ein bisschen die Zahl von der Ärgernis, also ich sage mal die Zahl von den Arschlöchern zu vermeiden, die einem begegnet tagtäglich. Und wenn man so die Triage macht, dann hat man auch mehr Zeit für sich selber und mehr Zeit für den Moment und muss sich nicht mit irgendwelchen wahnsinnigen Themen abarbeiten, wo einem lähmt und bremst und nicht vorwärts bringt. Und zwar, vorwärtsbringen, finde ich, ist nicht mal unbedingt vorwärtsbringen in sich, in Hinsicht von Erfolg, sondern einfach in der eigenen Entwicklung vorwärtsbringen.
Mhm.
Auf der Suche von was auch immer, wo man ja leider Gott sei Dank nicht weiss, was man sucht.
Mhm. Aber man sucht auf jeden Fall nicht den Ärger und nicht Begegnungen mit anstrengenden Menschen, meinst du?
Anstrengender Mensch ist sehr viel netter ausgedrückt, als was du gesagt hast. Hast du das gemerkt?
Ja, man kann es eben schon. Weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel sprachgewandt ist mit Elena, dann kann man es also schon ganz aus Tannen eigentlich buchen machen. Elena, bravo.
Danke. Bei dir ist ja, Frank, wenn man dir im Moment ein E-Mail schickt, dann kommt so eine Meldung, die heisst, die Mailflut macht mich wahnsinnig und wahnsinnig mit mehreren A's. Und dann schreibst du noch, und deshalb antworte ich nur sporadisch und nur, wenn es absolut unumgänglich ist. Ich danke fürs Verständnis. So nett dann doch noch.
Ja. Es ist ein bisschen... Es ist
ziehst
ein
du bisschen... das durch? Ist gerade das in die Kategorie, die du jetzt gerade erzählt hast?
Es ist auch so ein bisschen fast eine therapeutische Massnahme bei mir. Weil ich habe immer komischerweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht sofort antworte. Dann denke ich, merke mir... Der erwartet doch etwas, dass man sich meldet und so. Und Gabi schafft wie anders. Ich schaffe Reflex, also ich tue reflexartig Mails beantworten. Und bin also, ich habe mit einem Projekt in der blinkt oben das Mail auf, ah, Elena, Tag und geht die Antwort zurück.
Wenn ich, aber wenn er im Projekt ist und am Schaffen ist, komme und ihn stören, um irgendetwas zu fragen oder eben mit irgendetwas zeichnen oder am Kompi erklären oder was auch immer, dann ist es manchmal nicht so reflexartig, lustigerweise, es kommt mir gerade in Sinn.
Ja, aber es ist nicht per Mail. Ich habe vor allem, beim Mail habe ich immer schlecht gewissen, wenn ich das nicht mehr mache. Nein, wirklich. Und der gibt mir so, wie auch Ferienabwesenheitsmeldungen, habe ich immer das Gefühl, ja, der hat mir ja einen Grund, da kann man sich ja entschuldigen. Und Gabi hat mir gesagt, du kannst nicht immer schreiben, ich bin bis Ende Jahr am Arbeiten, ich habe keine Zeit.
Für Mails?
Für Mails. Und jetzt sagt, das kannst du nicht machen. Dann sagst du, ich bin bis Ende Jahr in den Ferien. Sagt, das kannst du auch nicht machen. Stell dir vor, was denken die Leute. Und jetzt habe ich die Lösung gewählt und die ist, funktioniert eigentlich für mich recht gut. Mit dem kleinen Nachteil, dass ich eben Mails gleich beantworte.
Reflexo. Also, und auch immer schaut, ob gerade eins wieder reinkommt. Wenn man muss in den gleichen Film kommt, das Grosse. Ja, kennst du von mir auch.
Aber wartest du auf etwas?
Ja. Mhm. Man wartet, glaube ich, bei Mails auf etwas.
Ist das wahr?
Ja, ich glaube. Es könnte ja jedes Mal das grosse Päckchen sein, unter dem Christbaum.
Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Nein. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, der das Kuvert aus dem Briefkasten nimmt und nicht aufmacht.
Das interessiert mich gar nicht.
Interessiert mich nicht. Ich kann es aufnehmen und dann nachher kann das dort auf dem Tisch liegen und dann ich am Abend ich das mal anschaue, was dort drin ist in dem Kuvert. Und, Gabi macht es anders, oder? Du tust eigentlich recht schnell an mich auf. Und ich kann aber noch etwas machen. Ich kann Kuvert, die mich nicht interessieren, gerade pauschal wegrühren, ohne aufzumachen. Ich denke, nein, also das kann nichts sein für mich. Ist die 115. Vernissage von irgendeiner BMW-Garage oder weiss der Gucke was. Und das, nein, ich wollte einfach weniger Müll.
Und du kaufst aber ab und zu Müll, gell?
Das ist gar nicht um das. Das ist ein ganz anderes Thema.
Gehört auch zum Thema Sachen ausmerzen, die einem stören im Leben. Gabi, wie machst denn du das? Gibt es bei dir auch Sachen, die du jetzt schlicht, je, vielleicht je länger, je mehr sogar liegen lässt, weil du findest, deine Lebenszeit sei zu wertvoll?
Ich bin überhaupt nicht auf Social Media, was für den Verlag nicht so gescheit ist, glaube ich. Aber ich höre immer wieder, wie die Leute gestresst sind durch Social Media. Und ich schaue weder Instagram, ja, ich könnte auch meine Kinder, die auch sehr bescheiden, sondern nur für ihr Geschäft das benutzen, ein bisschen schauen, was sie machen. Es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, durch das habe ich schon extrem viel Zeit gewonnen. Ja, und sonst habe ich wirklich realisiert, dass ich glaube, 60 Werte macht etwas mit einem. Also ich habe, der Frank ist 4 Jahre vor mir 60 geworden. Vor fünf Jahren. Bald 6.
Super Rechnung, super gerechnet.
Und ich habe wie dort realisiert, dass er eben nicht mehr so Lust hat, unter an Vernissagen zu gehen oder an Sachen, wo man eingeladen ist. Weil ich immer gefunden, das ist eigentlich verlorene Zeit. Gehen wir lieber einen Spaziergang machen oder gehen wir lieber schauen wir einen guten Film halt zu Hause, wenn wir nicht dort raus wollen. Und ich habe es nicht so begriffen. Und mit 60 habe ich dann realisiert, dass 60 Werte etwas mit einem macht. Es ist plötzlich ein bisschen näher, dass man 70 wird, dass man 80 wird. Und man hat nicht mehr so lange Zeit. Also ich habe irgendwann auch gesagt, als ich 60 geworden bin, gewisse Sachen müssen wir jetzt machen, oder? Fahren wir in 10 Jahren noch mit einem Camper auf Schweden rauf? Wahrscheinlich kaum. Und das ist jetzt, es geht so schnell. Müsste jetzt noch ein paar Sachen machen, wo man wirklich all die Sinn braucht und wo man sich noch zutraut. Und noch kann.
Ja. Und da haben wir eine Liste von Sachen, die noch Bucketlist.
Nein, haben wir nicht. Wir haben ja eigentlich alles abgearbeitet schon. Ich denke, so wie wir aufgestellt sind, tun wir wirklich ziemlich gut im Moment leben und realisieren viel und machen viel. Aber eben jetzt in einem Wohnmobil nach Schweden fahren.
Nein, das wollen wir gar nicht.
Das ist jetzt etwas, was wir mal so gesagt haben. Oder, es gibt schon so Sachen, die man sich heute vorstellen könnte zu machen. Aber es fehlt dann letztlich Zeit, wie man andere Sachen, die man gerne macht, vorzieht. Das ist ja nicht, das ist ja wie wenn man mit Bekanntschaften, oder? Wenn man jetzt sich mit jemandem eine Zeit lang nicht trifft oder nicht sieht, heisst das ja nicht zwingend, dass man die Person nicht gut findet, dass man sie doof findet, sondern das heisst einfach, dass man andere Sachen im Moment spannender findet oder einen anderen Bezug hat dazu. Und so ist es halt mit Projekten auch, oder mit Ideen, Fantasien, und sagt, jetzt machen wir zuerst mal noch das. Und dann gibt es einfach Sachen, die man rausschiebt, oder?
Und dass man keine Bucketlist hat, stimmt nicht ganz. Er hat vergessen, was er auf seinem Geburtstag bekommen hat. Weil ich habe vorher Schweden gesagt, ich habe eigentlich, wir sind vor 5 Jahren sind wir durch Amerika gereist mit dem 6 Jahren. 10 Jahre, weiss ich nicht. Egal.
Vor ein paar Jahren.
Das war wesentlich mehr.
Haben wir den Highway Number 1 gemacht mit dem Auto. Und es war wirklich ein lässiges Erlebnis. Und dann sind wir nochmal gegangen und sind von Atlanta auf New Orleans gefahren und haben einfach eine gute Zeit gehabt, in dem, also, ja, ein Roadmovie erlebt. Und eigentlich wollte ich sagen, auf Amerika in 10 Jahren und einfach durch Amerika cruisen, macht man dann vielleicht mit 80 oder 75, 80 auch nicht mehr. Aber ich finde, Amerika darf man im Moment fast nicht ins Maul nehmen. Deshalb habe ich Schweden gesagt. Und die Bucketlist, die hast du erst zwei Sachen auf den Geburtstag geschenkt bekommen, die ich wirklich machen möchte.
Was wäre, was du jetzt machen?
Sehr gut. Halt mir.
Aber es scheint sehr Freude.
Nein, ich habe grosse Freude gehabt.
Sicher?
Ja.
Jetzt müsst ihr es aber schon noch erzählen, was es ist.
Das eine ist, das finde ich ganz lässig, mit Interrail durch die Welt reisen mal.
Ich habe ihm ein Interrail geschenkt. Das haben wir nicht gemacht als Junge, machen wir jetzt als Alte. Freue mich wahnsinnig.
Das ist eigentlich noch cool. Wir haben zusammen, wo wir in Asien waren, das ist jetzt aber tatsächlich 30 Jahre her.
Mindestens.
33, ja, das muss ja so sein. Also gut, das ist ja gleich. 33 Jahre haben wir irgendwo im hintersten Kaff ist ein Kokosnuss-Transporter gekommen und auf dem Transporter ist ein Mann gehockt, ein Europäer mit einem Aluminiumköfferli, nicht so gross, Aktenkoffergrösse. Und dann haben wir dann mit dem angefangen zu reden und der hat in dem Koffer drin hat ein Messer gehabt, eine Teetasse, zwei Unterhosen, zwei Leibli. Das war so, glaube ich, etwas.
Und einen Hut getragen.
Ja, und dann haben wir so mit dem geredet und wollten wissen, wie er heisst. Dann hat er gesagt, er heisse Tiger. Dann haben wir gesagt, Tiger, ja, super Name. Hat er noch einen anderen Namen? Er sagt, nein, also ja, aber das bringe ich nicht. Den würde mich sicher sofort wieder vergessen. Wenn er sagt Tiger, dann würde er mir das behalten. Und so ist es passiert. Und das war der zweitgrösste Marktforscher von England. Der hat ein grosses Unternehmen, also ein riesiges Unternehmen gehabt. Und der hat gesagt, als er jung war, ist er immer so, hat er versucht, so luxuriös wie möglich zu reisen. Also am Limit von seinen finanziellen Möglichkeiten. Also wenn
sie sind groß.
Ja, und also einfach, was er hat können machen in Luxus hat er gemacht. Und jetzt ist er schon sehr alt, war 65.
sehr alt.
Also, gut, auf einmal hat er gesagt, nein, jetzt reist er nur noch dritte Klasse. Jetzt reist er nur noch so billig wie möglich. Obwohl er sich alles leisten kann. Weil die Intensität ist natürlich nochmal eine andere, oder? Wenn man so den Wurzeln rumkaffelt.
Und wir nehmen dann einen Rucksack mit und kein Aktenköfferli.
Genau. Und das Zweite war eine Reise mit dem VW-Bus durch die Schweiz.
Genau.
Ah, sehr cool.
Der zweite.
Sehr schön. Gut, das klingt doch nach guten Plan. Ist das Schöne am Älterwerden, dass man sich wieder eher mal so erlaubt, Zeit sich zu nehmen für so Sachen? Oder was ist das Schöne daran?
Dass man gelassener wird. Am Älterwerden, finde ich, ist, dass man gelassener wird. Und man kann ja auch nicht mehr, also ich weiß auch nicht, mit 40 kannst du noch recht eifersüchtig werden und mit 60 muss eigentlich nicht mehr, weil kannst du eh nicht mithalten. Und zweitens, ja, ich weiss auch nicht, es ist so, man ist so zufrieden mit sich selber, denke ich. Und es ist einfach, wie es ist, kannst schauen, dass dein Umfeld möglichst glücklich machst, dass du dich wohlfühlst. Weißt du auch langsam, wie das geht, dass du dich wohlfühlst. Und ja, die Gelassenheit, die finde ich grossartig. Mhm. Und du?
Ja, Gelassenheit, ja. Wir haben natürlich tatsächlich nie, wir sind nie in so einer Hetzjagd nach irgendetwas im Drink gewesen. Wir haben ja also wirklich meistens das gemacht, was wir wollen. Von dem her kann es sich nur um Gelassenheit handeln. Also, 65 oder pensioniert werden, das ist eben eine Grösse, die bei uns gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt, weil wir, wie gesagt, können machen, was wir wollen. Das ist ja ein irrsinniges Geschenk. Ja.
Doch, 65 finde ich, man kann es noch ein bisschen gelassen machen, was man will. wenn die Kinder draussen sind und sie sind auf beide Füssen gehabt und sie bestreiten ihr Leben selber, das ist schon ein wunderbares Geschenk, oder?
Ja, aber das tue ich jetzt nicht an eine Alterszahl binden.
Nein. Das ist etwas, eine Frage. Anna hat dich unterbrochen.
Das macht gar nichts. Einfach, was doof ist am Älterwerden, wollte ich noch fragen.
Ja, das Chassis aus meiner Sicht ist ein bisschen doof, dass das Chassis halt auch älter wird. Aber sonst sehe ich eigentlich fast nur Vorteile, weil es gehen wie neue Türen auf. Man kann sich hat mehr müssen vielleicht für gewisse Sachen. Und eben deine Gelassenheit, die du sagst. Ich finde es eine irrsinnige Qualität, zu älter werden.
Das Doofe ist ein bisschen, ich kann nur am Morgen in den Spiegel schauen oder auch zu oben. Man hat immer so ein Selbstbild, oder? Von sich. Das sagen ja auch 80-, 90-Jährige. Dass sie wie innen nicht älter werden. Aber wenn du in den Spiegel schaust, merkst du, wirst du doch älter. Aber, ja.
Von dem her ist natürlich das Handy super, oder? Weil ich, wenn ich in den Spiegel schaue, also ich schaue in den Spiegel und denke, Scheibe, wer ist denn da jetzt in meinem Badzimmer rein? Und dann nachher schaue ich ins Handy und es erkennt mein Gesicht. Dann muss ich sagen, okay, ist ja alles in Ordnung.
So schlimm kann es noch nicht sein.
Die Gesichtserkennung ist eben wirklich gut.
Genau.
Hat etwas Beruhigendes.
Mhm, das stimmt, da habe ich nie überlegt. Ja, aber sonst doof. Ich meine, man kann so, weiß auch nicht, ja, manchmal tut einem vielleicht ein bisschen etwas weh, aber man kann mit Übungen, man kann mit dem, dass man geht laufen, man kann, weiß auch nicht, vielleicht sind wir auch noch nicht so eingeschränkt. Also wir sind vorgestern sind wir auf die Rigi gelaufen und haben das wunderbar geschafft.
Schön.
Also von Vitznau unten rauf, das ist im Fall eine relativ lange Geschichte und die ist relativ sehr steil.
Wobei wir jetzt auch nicht sagen, wir haben dann meine Mutter getroffen, die ist mit dem Bändchen natürlich rauf. Und haben sie dort eine Staffelhöhe getroffen. Also, es ist nicht ganz bis auf die Regie gewesen, aber es wäre kein Problem gewesen, noch aufzulaufen. Und das ist, ich glaube, solange man das machen kann, kann man nicht sagen, es ist, kann man zufrieden sein.
Genau. Und wie ist es dann so, das finde ich ja noch interessant, wie ist es dann so, gemeinsam älter zu werden? Oder ihr kennt euch ja schon lang. Sagt mal, wie lange sind ihr eigentlich schon zusammen?
36 Jahre sind wir zusammen.
Der vorwurfsvolle Blick von Frank, weil du hast müssen rechnen und er hat es schon lange gewusst.
Ich habe es schon lange gewusst.
Hat es einfach gespuckt. Okay, ja, das ist viel.
Weißt du, eine grosse... Ja.
Nein, sag.
Das ist ja schön, das ist ein grosses Geschenk, wenn man das Zweite, den ganzen Lebensweg kann bestreiten kann. Und wenn nicht alleine den Widrigkeiten von der Natur, vom Leben ausgesetzt ist, das ist herrlich. Wenn man sich gemeinsam freuen und gemeinsam leiden, das ist toll.
Und mit jemandem, wo man auch gemeinsam zurückschauen kann, oder? Das stelle ich persönlich mir jetzt schon auch noch schön vor. Ist das ein Aspekt, den ihr manchmal ein bisschen zelebriert? So, hey, bis daher sind wir jetzt schon zusammen und...
Ja, also Gabi ist natürlich noch extremer wie ich. Gabi sagt, zum Beispiel vor 26 Jahren hast du doch gesagt, das. Dann sage ich, ja, was ist das gewesen denn? Ja, aber dann, weißt du, dann habe ich doch dort etwas anderes hören im Auto, eine andere Musik. Und dann hast du gesagt, nein, Chad Baker ist schon gut. Sie ist nicht nachtragend, weißt
du? Das ist auch schön.
Gut, ich habe natürlich jetzt nicht solche Episoden gemeint.
Man muss nicht nachtragend sein. Nein, ja, zurückschauen, es gibt wie automatisch, oder? Erinnerungen aufkommen, aber ja. Bewusst zurückschauen. Nein, wir schauen eigentlich. Wir sagen mehr bewusst, sagen, wie es gut zu uns im Moment geht. Also wie glücklich wir miteinander sind, immer noch. Und das ist schon, das ist ein Riesengeschenk, oder? Also ich weiss, wenn ich mich morgen würde verlieben in einen anderen, dann weiss ich eins ganz genau. Ich bin nicht in 10 Jahren mit dem...
Du weisst ganz genau, ich bin nicht die Letzte gewesen.
Wieso die Letzte gewesen?
Mach den Satz fertig, Gabi.
Komm nicht raus.
Du hast ja, wenn du dich heute in einen anderen würdest verlieben, dann weißt du jetzt einfach schon mal ganz genau, dass du nicht die Letzte würdest gewesen sein im Leben.
Er geht gerne zurück, er geht gerne zurück. Ich muss nachher noch etwas erzählen zu dem, aber ich weiss noch, in 5 Jahren wäre ich nie im Leben so glücklich mit dem Mensch, wie ich jetzt mit dem Frank bin. Oder? Also das ist so ein Geschenk, zu wissen, dass man dass man jemanden hat, wo man nie kann glücklicher sein kann. Findest du das okay?
Das finde ich super schön.
Willst du eine neue?
Das ist mega schön.
Nein, ja nicht.
Ich habe mir letztens gesagt, ob er wüsste, dass wenn ich ihn nochmal heiraten würde, dass ich meinen Namen von Arx vor das Baumann stellen würde. Oder einfach behalten. Mhm. Und nicht Baumann würde heissen. Und dann hat er dann gesagt, das wüsste er sehr genau. Aber ob ich auch wüsste, dass er mich nie mehr heiraten würde. Charmant, gell?
Nein, ich würde überhaupt nicht mehr heiraten. Ich würde überhaupt nicht mehr
heiraten. Du hast gesagt, ich. Ja, er ist ist 1-0 für ihn gestanden.
Das ist ein freudscher Versprechen.
Ja.
Also, aber ich will noch etwas anderes schnell loswerden. Wir reden jetzt vom letzten Stündli und vom Älterwerden. Mhm. Interessant ist ja, dass wir alle immer älter werden. Mhm. Also, die Gesellschaft wird älter und die Leute, die 120 Jahre alt werden, die sind jetzt schon geboren. Also unsere Enkelin, das ist eine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass sie wesentlich älter wird wie wir. Also sicher über 100, 110 ist problemlos möglich, vielleicht sogar 120. Und aus dem heraus resultieren natürlich eine ganz neue Frage, nämlich wie prestiert der Körper das Ganze? Knochen, Organe, alles Mögliche. Dann klar, man kann sich gesund ernähren und man kann auf sich Acht geben und sich bewegen etc. Aber was macht unser Gesundheitssystem? Wie sieht das mit der Altersvorsorge und den Finanzen aus? Und dann muss ich sagen, das mit dem Älterwerden ist also eine heikle Angelegenheit für die Gesellschaft.
Ja, genau. Das ist natürlich schnell dahin gewünscht, oder? Aber was das dann alles bedeutet, überlegt man sich dann eben ungern. Aber es ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Oder wir werden wahrscheinlich nicht, oder die Menschen werden wahrscheinlich nicht 120 und bleiben mit 100 so fit wie ihr jetzt mit 65 oder 60. Also das ist wie schon ein Riesenthema. Aber habt ihr euch schon mal so ein bisschen vorgestellt, wie ihr gerne würdet sterben?
Wir haben jetzt einen Todesfall erlebt von jemandem, der einfach eingeschlafen ist. Und da sagen immer alle Leute, das ist ein schöner Tod. Und ich sage immer, ich weiss nicht, vielleicht würde ich gerne Adieu sagen. Ich glaube, ich wünsche mir das, dass ich noch meinen engsten Angehörigen wie Adieu sagen. Das würde ich mir wünschen. Und bei Exit bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich kann mir das wie nicht vorstellen.
Was?
Bist du nicht bei
Exit? Mann, ich habe das voll unterschrieben. Und ich habe gemeint, wir springen gemeinsam. Sicher schon.
Nein, Frank. Sonst müssten wir zahlen jedes Jahr.
Ich zahle doch nicht. Ich zahle etwas, wo ich gar keine Leistung in Anspruch nehme.
Er ist nicht bei Exit. Du bist ein Organspender. Das ist etwas anderes, gell, Elena?
Das ist etwas völlig anderes.
Das ist etwas anderes, Frank.
Aber es tönt besser, Exit.
Möchtest du bei Exit sein?
Ja, das mache ich gerade rasch.
Wie willst denn du sterben?
Ich mache mir jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, weniger Gedanken über das Sterben wie über das Leben. Ich finde, man hat ja dann nachher wie keinen Einfluss. Und in unserem Leben ist es ja sowieso so, dass die einzige Konstante die Variable ist. Also es kommt ja dann immer anders, als wir geplant haben. Weißt, es ist dann auch so, dass ich mich zum Beispiel auf Spaghetti freue heute Abend, aber es gibt dann plötzlich Risotto. Oder ich denke, wir gehen den Western anschauen und dann schauen wir irgendeinen Löhli-Liebesfilm an. Es ist ja immer alles total anders, als man es erwartet. Und von dem her würde ich jetzt mit dem Sterben auch nicht so grosse Pläne schmieden. Und klar, kannst du dir wünschen, dass, logisch, dass möglichst schmerzfrei kannst sterben und dass es nicht noch grosse Sauerei gibt für die Hinterbliebenen etc. Und das kannst du Abschied nehmen. Aber das ist, glaube ich, doch recht weit außerhalb von unserem Einflussbereich.
Und die Sachen, die aber in eurem Einflussbereich sind, haben ihr die geregelt, so, was man so kann regeln?
Wir haben, glaube ich, ein Testament, ich weiss aber nicht, wo das liegt, bei der Bank vielleicht. Und eine Patientenverfügung haben wir auch. Aber so wie zum Beispiel die 91-jährige...
Und ich bin ja noch Mitglied.
Die 91-jährige Mutter von Frank, das macht, haben wir so nicht gemacht. Und die ist sehr vorbereitet. Also die hat einen Ordner, wo genau drinnen steht, was, wo, wie zu finden ist, was, wo, wie sie will, dass passiert. Sie hat zwei Sachen nicht geredet. Also sie hat noch nicht gesagt, wem sie was will schenken. Doch, das hat sie eigentlich gesagt. Sie hat gesagt, alles kommt der Frank über, der muss dann weiter schauen. Und dass sie will kremiert werden, hat sie gesagt, aber sie hat nicht gesagt, wo sie will, denn, was sie will, dass man mit ihrer Asche macht.
Aber sie hat ja gesagt, was sie will anhaben.
Hat sie gesagt?
Ja.
Das habe ich nicht gewusst. Also die hat wirklich sich extrem mit dem auseinandergesetzt. Das ist toll für die Hinterbliebenen. Und müssten wir vielleicht auch mal machen.
Ja, aber eben, wenn du aufschreibst, was willst du anhaben?
Was willst denn du denn anhaben?
Wir können ja nicht, wir haben ja die Kleidermotte. Da sind überall Löcher drin. Das ist ja schämig.
Kommt doch nicht drauf an.
Leinstätten und dann hast du überall Löcher im Anzug.
Natürlich diesen Dings, natürlich diesen Nylon-Anzug, der hat keine Mottenlöcher. Ja, nein, das haben wir. In einem Trainer. Ja.
Wie sieht denn dein Begräbnis mal aus, Gabi?
Das habe ich mir nicht überlegt. Das würde ich dann wirklich, glaube doch, eigentlich habe ich es mir mal überlegt. Ich wette, in Pfalz, doch, das wette ich, in Pfalz hat es mitten auf dem Dorfplatz einen Friedhof, wo sehr viele Erdbestattungen noch stattfinden. Das will ich sicher nicht. Ich würde kremiert werden und würde dann gerne in Pfalz in so ein Urnengrab. Aber ich weiss gar nicht, ob ich das darf. Mir nur.
Wieso denn in ein Urnengrab?
Also entweder bin ich auf dem Dorfplatz und
zumindest,
wo denn?
Hörli oder wenn wir noch dort raufkommen oder irgendwo, schön ja, verstreuen, ist doch schön.
Aber ich finde die Idee, jedenfalls, dass wir auf dem Dorfplatz, die Toten auf dem Dorfplatz sind, also zentraler kannst du gar nicht sein, finde ich schon noch schön. Was willst denn du?
Ich glaube, ich will verstreut werden.
Und du weißt auch schon wo?
Nein. Und es muss relativ gleich passieren. Nicht also wie meinem Vater, wo wir 2 Jahre gewartet haben, bis wir haben wollen, die Asche verstreuen auf dem Aussichtsturm vom Zürichberg, vom Lorenkopf. Und das ist dann ziemlich spektakulär geworden, alles, weil wir einfach zu lange gewartet haben.
Ja, wir haben dort zu lange gewartet. Und er ist wirklich, sein Vater ist eines Nachts zu mir gekommen im Traum und gesagt, jetzt sei genug, jetzt will er wirklich raus aus dieser Urne. Und dann haben wir es dann...
Ach, Wahnsinn. Ja. Weißt, die Urne, und was ist spektakulärer gewesen?
Ja, das würde jetzt fast zu weit führen. Wir sind auf dem Aussichtsturm oben gewesen, die ganze Restfamilie, und wir haben die Urne gehabt und dann kannst du die gar nicht so einfach aufmachen, dann haben wir mit einem Schraubenzieher das irgendwie die Tonding aufgemacht und dann haben wir weil die Urne verstreuen, das ist aber nicht gegangen, weil dann schon ein asthmatischer Jogger dort raufgekommen ist, auf den Turm rauf, und wir sind schon freudestrahlend bereit gewesen, die Urne auszuschütten. Und
also freudestrahlend nicht?
Das war ein schöner Moment gewesen eigentlich. Aber er so, jetzt haben wir sie angefangen dehnen und machen und tun, und dann nachher wir so wie, nichts dergleichen da, dann haben wir haben wir alles wieder verräumt und gewartet, bis der Tunnel war. Im zweiten Anlauf haben wir gemerkt, dass du gar nicht ausschütten kannst, weil eigentlich schon der Inhalt so zusammengepappt war, ein bisschen feucht. Dann haben wir den kratzen mit dem Schraubenzieher und wollen rausschütten, dann kommt schon wieder das Bärli, wo also völlig aus, heute zusammen.
Aber hört es ab und dann?
Und dann nachher, wo wir es dann haben wollen machen, wo wir ganz alleine sind, alles locker kamen zum Rausschütten, haben wir festgestellt, dass oben dran dass eine Familie am Bröteln ist, aber das geht dann auch nicht. Und dann sind wir dann mit den unverrichteten Dingen runter und haben es dann auf Bodenhöhe, haben es dann schön verstreut.
Genau.
So passiert.
Ja, so ist passiert.
Aber das ist eigentlich eine schöne Erinnerung, oder? Das ist so unvergesslich.
Mhm. Du hast niemanden auf den Berg aufbringen, wo er mit dir als Kind ist gewandert. Und deshalb ist es so lang gegangen, oder? Weil die Bergwanderung zu machen wäre. Und dann haben wir gefunden, wo er darum gebeten hat, mich jetzt endlich aus dieser Urne befreit zu werden, haben wir dann diese Lösung gefunden. Ja.
Ah, schön. Ist eigentlich auch schön. Mhm. Und was soll denn gesagt werden an eurer Beerdigung? Was sollen wir am Schluss über euch sagen?
Ich habe mir eigentlich schon gewünscht, dass wir den Frank beerdigen, damit all die Leute, die ihn doof finden, können sagen, wie gut sie ihn finden. Dass du es gehörst. Das hast du gesagt, genau. Weil jeder ist ja der Superheld und so und man vergisst alles schlecht. Das weiß ich nicht. Aber es wäre, was soll man sagen? Ich fände es schön, wenn man könnte sagen, ich sei ein angenehmer Mensch gewesen. Und habe auch Gutes gemacht, neben anderem. Ich weiß auch nicht, was man soll sagen.
So bescheiden.
Ja. Was soll man über dich sagen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt etwas sagen soll. Oder ob man einfach...
Die Leute wollen ja dann etwas sagen, oder?
Ja, aber dann sollen sie sagen, was sie wollen.
Aber du kannst ja sagen, was du dir wünscht ist, was sie sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, nein. Es geniert einem doch auch immer so, wenn die Leute Lob hudeln. Das ist auch blöd. Du bist tot und dann hudelt das Lob und du kannst nicht irgendwie noch sagen, hey, sorry, mach schnell. Dann müssen wir mal nüchtern anschauen, das Ganze, oder?
Kannst du nicht einmal bescheiden tun.
Ja, nein, aber schön wäre, wenn wir, jetzt wird es eben schwierig, wenn wir das Sterben nicht als irgendetwas Negatives wieder anschauen, was ich natürlich persönlich jetzt auch mir, das habe ich am Anfang gesagt, sondern wenn wir dem Sterben anders begegnen und das würde ja bedingen, grundsätzlich mal, dass wir lernen zu sterben, oder? Wir lernen alles. Aber Sterben ist kein Schulfach. Und natürlich, damit auch, im übertragenen Sinn, oder? Auch der Umgang mit dem Sterben. Wie begleiten wir jemanden? Wie begegnen wir jemanden, der einen Verlust erlitten hat? All das lernen wir gar nicht. Wir sind total überfordert, oder? Mhm. Und das wäre eigentlich wichtig. Wir haben das oft in Talks, die wir hatten, oder du mit deinen Büchern über die Lotti Latrus. Sterben müsste ein Schulfach sein. Mhm.
Ja, oder eben,
was
du lernst...
Was ist jetzt...
Sag.
Nein, sag nur.
Nein, du lernst es, wenn du aufwachst, oder, und jemand stirbt und die Leute rundherum das gut handeln und gut machen, so kann man es lernen.
Ja, aber da muss es ja wie schon mal jemand irgendwie hinbringen, oder?
Genau.
Dass es die Vorbilder gibt, ja.
Genau.
Was wäre es denn, was ihr jetzt schon gelernt hättet, als ihr den ersten Verlust erlitten habt? Also gibt es irgendwie etwas, wo ihr, oder der erste, muss auch nicht der erste sein, aber wo es einen Verlust gegeben hat, wo euch irgendein Aspekt wirklich irgendwie überfordert hat oder vielleicht ohnmächtig gemacht hat, gibt es irgendetwas, wo ihr im Nachhinein mit dem Abstand könnte sagen, wenn ich das schon gewusst hätte oder wenn ich das mal gelernt hätte, dann wäre das vielleicht einfacher gegangen.
Frank?
Ganz, ganz schwierige Frage.
Ich glaube, wir haben unsere beiden Väter verloren. Und ich glaube, wir haben es bei beiden wie gut gemacht. Also du hast mir...
Du hast es gut gemacht. Ja, aber du hast mich dort geführt, oder?
Also der Vater von Frank ist im Spital gestorben. Zu Nacht. Sie haben uns am Morgen angerufen, sie sind gestorben. Und eben noch wenig Abschied nehmen. Und für mich war wie klar, gewesen, ja, ich gehe. Und sagen auch den Kindern, die sind dort etwa 7 und 4 gewesen, oder was? 7 und 10. 7 und 10 für Kinder. Sie können mitkommen, wenn sie wollen. Und haben Frank den gefunden, nein, ist nicht nötig. Aus einer Abwehrhaltung, glaube ich.
Ja.
Hm. Und dann?
Ja, wir sind dann gegangen. Also wir sind schon kurz bevor er gestorben ist, nochmal gegangen. Und nachdem er gestorben ist, auch nochmal gegangen. Und ich habe es super hilfreich gefunden.
Aber eben, du hast auf mich gelassen und hast es gemacht. Du hättest schon dich wehren und sagen, nein, ich gehe nicht und würdest dann, glaube ich, heute sagen, du weißt ja nicht, ob du etwas verpasst hast, aber es ist schade, dass es nicht normal dir
gesagt hast. Ja, es hat die Rundung nicht, oder?
Mhm. Also von dem her, ist das dir gut?
Weißt du, im Regelfall, glaube ich, tut man den Tod in unserer Gesellschaft als etwas Negatives anschauen. Klar, vielleicht sagen, oh, der ist so wahnsinnig krank, er ist jetzt erlöst worden. Und das Negative, das schauen wir, glaube ich, als Negatives an, weil die Hinterbliebenen so wahnsinnig leiden. Die Person, die verstorben ist, ist ja verstorben. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr grosse Sorgen machen, aber der Schmerz betrifft ja, egal ob jetzt vorher ein Leiden war bei dem Verstorbenen, betrifft ja vor allem die Hinterbliebenen. Und darum ist es auch so, für viele Leute wichtig, dass sie noch Abschied nehmen können und etwas sagen oder hören. Aber eben, wir lernen wie nicht umgehen mit dem Fakt, wo gar unabdingbar ist, dass wir irgendwann sterben. Man könnte doch auch sagen, hey, das ist schön. Irgendwann können wir sterben, ist doch eine schöne Sache. Da haben wir etwas Schönes erlebt im Leben. Aber das bedingt natürlich, dass du permanent lebst und nicht sagst, ja, auch wenn wir dann pensioniert sind, machen wir etwas. Oder damals hätten wir noch können.
Der Ferdinand von Schirach, der Autor und früherer Staatsanwalt, hat im Magazin am letzten Samstag ein super Interview gegeben und hat gesagt, das Schlimme am Sterben sei, glaube ich, dass man neidig ist, dass die anderen dürfen weiterleben. Es ist der Neid, was es so schwierig macht. Und bei meinem Vater ist es so gewesen, dass, also ich bin schon sehr früh mit dem Tod in Berührung gekommen, weil ich als 12-, 13-Jährige ins Altersheim bin arbeiten. Und die haben mich dort schon neben eine sterbende Frau gesetzt. Weil sie haben wollen, dass sie dort etwas aufpasst. Und so bin ich so reingerutscht und als Arzthelfin bin ich auch mit dem konfrontiert gewesen, bei der Lotti Latrus für meine Bücher natürlich auch. Und dann ist mein Vater krank geworden, hat Kehlkopfkrebs gehabt und ist bestrahlt worden, so dass er wirklich, er hat nicht mehr essen, er ist, sehr krank geworden. Und ist dann gestorben und das Leiden dort, das ist etwas, was mich bis heute beschäftigt. Und ich habe ihn in der Nacht vorher noch besucht, meine Mutter war auch dort bei ihm gewesen. Und er hat dort einfach immer gesagt, lömt mich jetzt einfach in Ruhe. Das war so eine Hauptaussage. Und als er dann gestorben ist, hat das Spital darum gebeten, dass sie seinen Körper dürfen haben für eine Obduktion. Und ich bin etwas später gekommen, weil ich weiter weg war als meine Geschwister und meine Mutter. Und sie haben eigentlich schon ein Ja gegeben dazu. Und ich wollte dann wissen, warum sie ihn obduzieren wollen. Ob sie schauen wollen, was falsch gelaufen ist bei dieser Bestrahlung. Und sie haben dann sehr ehrlich gesagt, nein, es geht darum, ihre Studenten auszubilden. Sie haben einfach im Moment zu wenig tote Körper. Und dort habe ich mich durchgesetzt. Obwohl ich gewusst habe, dass mein Vater immer gesagt hat, mit mir könnt ihr nachher machen, was er will. Aber das lässt mich in Ruhe, hat mich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, nein, ich will es nicht. gegen alle anderen, die es anders gesehen haben, gesagt, aber er hat doch ja gesagt, sage ich ja, aber, und ich bin heute so froh. Und er hat zwei wahnsinnig schöne Sachen, drei wahnsinnig schöne Sachen gesagt, bevor er gestorben ist. Er hat erstens mal gefragt, ob er uns jetzt können allein lassen können. Das geht. Dann hat er gesagt, er mich jetzt für oben. Und er ist ein Arbeiter gewesen. Also er hat wirklich gesagt, er mich jetzt für oben, sie gibt es Zeit. Und in der Nacht hat er meiner Mutter noch gesagt, das Tor sei noch zu und es stiechen Leute an. Ich meine, es stiech in einer Schlange, er käme einfach nicht durch.
Wahnsinn.
Sie ist ihn dann abmelden, 24 Stunden nachdem er gestorben ist. Und dann hat sie auf der Gemeinde gesagt, es sind unglaublich, wie viele Leute im Moment sterben.
Wahnsinn.
Das sind so die Sachen, die einem dann über Wasser haben. Aber wie du gesagt hast, ganz am Anfang, es ist schon so, man weiß, stirbt jemand, aber man kann sich nie vorstellen, was in dem Moment jemand wirklich tot ist, passiert. Das Loch. Mhm. Man kann sich nicht, es geht nicht.
Mhm. Mhm. Ja, es ist so undenkbar, oder?
Ja, und auch das Weg sein, also dass jemand einfach weg ist, das ist noch verrückt. Mit
das finde ich auch.
Du hast gerade und er ist einfach weg. Wo ist denn der jetzt? Was ist jetzt so eigentlich los? Jetzt ist der gestorben, der wird vielleicht kremiert oder beerdigt und irgendwann ist er weg. Weg. Er ist nur noch, in unserem Geist vorhanden. Das ist also wirklich eine Medi-Vorstellung eigentlich.
Geil. Ich finde sie eben auch mad, die Vorstellung, also klar, sowieso im Zusammenhang mit einem Verlust von einem nachstehenden Mensch, aber auch ein bisschen auf sein eigenes Leben bezogen. Oder du hast vorher gesagt, Frank, eigentlich ist es vor allem mega schlimm für die, die zurückbleiben, weil eben, der Mensch ist einfach weg und man vermisst ihn und so weiter. Und gleichzeitig frage ich mich schon manchmal, wie ist es echt, müssen sein Leben herzugeben, oder? Das ist ja dann wie auch weg. Vielleicht auch nicht. Aber wieso, oder du, wenn du stirbst und du merkst vielleicht, du stirbst, dann weißt du ja wie, okay, jetzt gebe ich wie alles her.
Mhm. Ich denke, es ist dann aber auch in Ordnung. Ich denke, wenn es dann so weit ist, es gibt ja die Fälle, also wir reden jetzt vom Sterben im Alter, oder? Es gibt ja die Fälle, wo man sagt, ach, jetzt, für mich wäre es jetzt gut, ich würde jetzt eigentlich gerne gehen. Sie merken, also,
Was soll ich denn jetzt? Das Leben ist wie vorbei.
Es ist jetzt vorbei. Was kann ich jetzt noch bewegen oder erleben, ist ja egal was. Sie merken einfach, der Kreis ist zu. Dann hoffe ich, ist es dann auch in Ordnung für einen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher noch grübelt und denkt, ja, nein, wieso bin ich jetzt gestorben? halte ich also für sehr, sehr klein.
Ja, sagt mal, was habt ihr denn so für Vorstellungen? Was passiert echt nach dem Tod?
Also, ich bin katholisch erzogen worden. Ich denke, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle und es gibt ein Wegfeuer. Nach dem Tod ist, ich glaube schon, es ist fertig. Und alles andere können wir uns so wenig vorstellen, wie wir uns das Leben vor der Geburt können vorstellen.
Aber das hast du das Gefühl, gäbe es eins?
Das Leben vor der Geburt?
Ja.
Nein, ich glaube nicht. Also ich meine, wenn wir uns jetzt das würden einbilden, dass wir irgendwann dann noch weiterleben und andere treffen, die auch schon gestorben sind, ist es damit, also wäre ja eher bei all den Menschen, die gestorben sind, sind
wir auch. Ich sage nicht, irgendwann wird es zu Hühnern eng. Ja.
Du?
Nein, es ist vorher nichts und nachher nichts.
Und das zwischen innen ist...
Genau. Also eben... Wir müssen jetzt wie der verstorben ist auf dieser Reise, wo wir waren, der hat am Vorabend gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, und wir trinken den guten Wein heute trinken. Hat das in Datum gesetzt, und am anderen Morgen ist er nicht mehr aufgewacht. Und eben so zurück am Gesternhaften, da haben wir das Gedicht von Hugo von Hofmannsthal in Sinn, wo er einer Stelle sagt, musst du mit gestern stets das Heute stören? Muss ich die Fessel immer klirren hören, die ewig dir am Fuß beengend hängt, wo ich für mich sie tausendmal gesprengt? Das Gestern lügt, nur das Heute ist wahr. Finde ich schon noch. Weiß ich, spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Philosoph gesagt hat oder irgendwie. Es ist einfach, ich glaube, wir müssen jetzt in es umturnen. Ja, hätten wir doch, wir hätten damals, weißt du noch damals, wo wir da sind, ja, bitte, alles gut, aber jetzt sind wir ja im Heute. Und genauso ist es, ja, ich glaube, wenn dann ausgeknipst wird, ist ausgeknipst.
Das denke ich schon auch. Aber ich finde die Idee, von dass man einen toten Mensch jetzt nicht gerade nach 3 Stunden kremiert, sondern wie früher sagt, was man im Fallsabend übrigens noch macht, man nimmt sie heim, die Toten, wenn sie nicht zuhause gestorben sind, und tut sie noch 3 Tage aufbauen, wenn das geht, wettermässig. In dem Sommer wäre es schwierig gewesen, wahrscheinlich. Und ja, dass man so 3 Tage Zeit hat als Toten, sich wie so auszuschleichen. Also ich habe eine Freundin, die ein Baby verloren hat, wo sie jährig war. Und sie hat auch um die 3 Tage gebeten im Spital. Und sie hat gesagt, es hat einen Moment gegeben, wo sie gemerkt hat, vor diesen 3 Tagen, es ist nicht ganz 3 Tage gegangen. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist es okay. Mhm. Also ich glaube, die Zeit oder die Idee von diesen schönen, die schöne Idee von diesen Seelenfensterli in den alten Häusern, finde ich auch so grossartig. Das Seelenfensterli auftut. Ja, und die geht dann, wenn es eine Seele gibt.
Die Idee finde ich auch sehr schön, aber ich finde pragmatisch fast noch wichtiger, dass die den Verlust erlitten haben, die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen und sich in allem grössten Bewusstsein können zu verabschieden. Das hat mich ein bisschen gestört an dem Todesfall, wo wir waren. Da ist die Person, der Mann ist dann gerade quasi sur place, ist der kremiert worden.
Also du weißt nicht, wie lange. Sie hat einfach dort müssen.
Ja, es ist im Ausland passiert, in Frankreich, und das ist auf einer Reise gewesen, und dann ist der Leichnam eigentlich recht schnell kremiert und nicht noch in die Schweiz transportiert, weil das wäre viel zu aufwendig gewesen und hat die nach Meinung der Beteiligten neu gebracht. Aber es ist dann schon recht ein hastiger Abschied, wenn man so will.
Ja, ja.
Und dort hat sie ein bisschen Beratung gebraucht, oder zu sagen. Aber sie hätte müssen weiter, also ist ja.
Genau, das ist es ja, oder? Vielleicht kommen wir so wieder auf das Thema Schulfach zurück, oder? Das ist es ja, du bist ja in so einem Moment, sogar wenn es absehbar war, bist du ja wie so überrumpelt und von Emotionen überwältigt und alles, was jetzt da noch muss gemacht werden. Also man ist ja dann immer so im Hustle drin. Dabei bräuchte es ja in dem Moment das völlige Gegenteil, oder? Und das... Und ich glaube, gerade darum wäre vielleicht ein bisschen Vorbereitung manchmal hilfreich. Oder?
Vielleicht bräuchte es auch kulturelle Vorbereitung.
Ja.
Nicht einmal im Sinn von Education, sondern einfach, dass die Gesellschaft ganz anders mit dem Thema umgeht.
Genau.
Also jetzt als banales Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was ich heutzutage sagen darf. Ich sage es mal so, ein Begräbnis in New Orleans. Das ist ja so, dass am Anfang, wenn die Second Line, so heisst das Stück, wo dort immer gespielt wird von diesen Blaskapellen, am Anfang ist das zuerst bedächtig und schwermütig, molllastig, aber nachher im gleichen Stück rein, ich komme gerade ganz gut über, im gleichen Stück rein, wechselt es dann und so wird zu einer absolut freudigen Angelegenheit, oder? Mhm. Also, dass man die Erlösung auch, die Erlösung wird auch in Tönen gefasst. Mhm. Und bei uns ist es wirklich, ich glaube einfach, nicht, dass ich es jetzt will, bitte soll mich niemand falsch verstehen in der zentralen Stelle, wo ich Atheist bin. Einfach nur, oder sagen wir jetzt mal Agnostiker in dem speziellen Fall, bitte nicht falsch verstehen. Aber, ja. Jetzt muss nicht gerade jetzt sein.
Ja. Ja. Ich muss gleich noch kurz zurückschauen, weil eine Frage möchte ich noch an Gabi richten. Jetzt komme ich halt mit der Vergangenheit. Du hast vor ganz vielen Jahren mal ein Buch rausgegeben von der Rebecca Panyan und von mir. Hast du das verleiht? Das heisst, zu Ende denken, Worte zum Unausweichlichen. Mit verschiedenen Texten von ganz unterschiedlichen Leuten, die sich Gedanken machen zu Sterben und Tod. Und ich glaube, das ist jetzt etwa 10 Jahre her oder sogar noch mehr, wo wir dich gefragt haben, ob du das Buch wirst verlegen. Und in meiner Erinnerung hast du recht schnell zugesagt. Ich glaube, der Kaffee war noch nicht einmal fertig getrunken, wo das Jahr gekommen ist. Und ich war völlig überrascht gewesen. Es ist nämlich noch kein Zeilentext gestanden zu dem Zeitpunkt. Was hat dich dazu bewogen?
Das Thema ist spannend und ihr beide junge Frauen, also junge Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und so klare Vorstellungen haben, warum sie es machen wollen und wie sie es machen wollen und wen sie fragen wollen. Das hat mich interessiert, ich kann euch die Chance geben. Und gleichzeitig eben, haben wir sehr oft über das geredet, dass man zu wenig über den Tod redet und zu wenig weiss über den Tod. Und deshalb habe ich gefunden, das machen wir.
Mhm. Danke ihm nochmal nachträglich für das. Ich habe noch eine letzte Frage. Ihr habt vorher, du vor allem auch, Gabi, erzählt, was dich zum Teil auch dir noch Trost gegeben hat nach dem Verlust von deinem Papi. Ich glaube, es gibt oft so kleine Begegnungen oder eben Aussagen von Menschen, die einem im Nachhinein trösten können. Wenn ihr jetzt halt doch nochmal an euren eigenen Tod denkt, was würdet ihr euren Nachstehenden, euren Kindern und Enkeln gerne mitgeben, wo sie vielleicht könnten trösten?
Die Erinnerung, glaube ich. So gut, also mit den Enkeln bin ich, sage ich es immer so, ich will so ein gutes Nani sein, dass die dann im Grab stehen und Rotz und Wasser brühen. Einfach, weil sie wissen, dass sie eine gute Erinnerung. Konkret?
Ja, nein, also die Art und Weise, wie man durchs Leben geht, das ist das, was letztlich in Erinnerung bleibt. Mhm. Und da kannst du nicht noch, also jetzt irgendwie in Worte gefasst, etwas mitgeben, sind lieb miteinander oder nein.
Zeit, gemeinsame Zeit, oder? Also, ja. Ich sage das sehr überspitzt, gell? Ich muss jetzt auch schauen, dass die Leute das richtig verstehen, mit dem Rotz und Wasser brüllen. Aber einfach, dass sie... Ich finde es schön, wenn man ein Leben gelebt hat, wo die Hinterbliebenen, dass sie von diesem Mensch vermissen.
Mhm. Ja.
Ja, und in guter Erinnerung behalten und vielleicht auch irgendwie die eine oder andere Wertvorstellung mitnehmen. Also wenn wir etwas können abgeben können, wertemässig, dann ist doch das also irrsinnig.
Es da gibt habe ich so, keine Zweifel, ja.
Es gibt so, ihr könnt auch alles mitnehmen. Und jetzt noch gerade sehen, wenn ich das Bild anschaue, an der Wand hängt, ich glaube, es ist mehr ein Witz. Ich weiß, ob das wirklich passiert ist. Und mir hat jemand erzählt, dass ein Mann gesagt hat, er weil einfach in den Sarg, weil er das eine Bild, das will er haben. Und man hat nie recht gewusst, warum er ihm das Bild, warum gerade das Bild. Und als er gestorben ist und er ihm den Wunsch erfüllt hat und das Bild abgehängt hat und ihm in den Sarg gelegt hat, hat irgendein Angehöriger gesagt, also eigentlich, komm jetzt, überlegen wir uns, warum genau das Bild, oder? Und dann haben sie gemerkt, dass er so ein bisschen, wie es eben Luft hat hinten, so ein bisschen, das älteste Bild ist mit einem dicken Rahmen. Und dann haben sie es mal einmal untersucht und haben dann gesehen, dass er das ganze Geld nicht drin versorgt hat. Er hat es mitgenommen, jetzt will er mitnehmen. Sie haben es dann wieder weggenommen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, ein schlechtes Gewissen.
Ja, also
du kannst das Geld nehmen und das Bild drin tun.
Gleich ein schlechtes Gewissen.
Also grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir davon ausgehen, dass die Option, etwas mitzunehmen, wahrscheinlich nicht existiert. Ich denke, das letzte Auto ist immer ein Kombi.
Mhm. Danke vielmals. Ich wünsche euch noch weiterhin ein gesundes, zufriedenes Leben im Moment. Ein möglichst langes.
Gut.
Für die Sorge. Danke vielmals.
Danke. Danke, Elena.
Gabriela Baumann von Arx und der Frank Baumann über das Sterben. Ich habe das letzte Sündli mit diesen beiden sehr genossen. Und es ist tatsächlich noch mehr gelacht worden, als ihr es jetzt gehört habt. Ein paar Episoden, die in diesem Rahmen zu weit geführt hätten, musste ich leider rausstreichen. In den Shownotes findet ihr übrigens noch ein paar Infos über Gabriela, ihren Verlag und auch zum Buch «Zu Ende denken – Worte zum Unausweichlichen». Bevor wir uns jetzt aber wieder am Leben zuwenden, habe ich da nochmal einen Hinweis für euch. In einer Woche schreiben wir wieder über das Sterben. Im Workshop vom 7. und 8. Oktober in Zürich gibt es noch ein freies Plätzchen. Und wenn du bis hierher mitgehört hast, vielleicht ist das ja etwas für dich. Ich freue mich, wenn du mit mir und der Yoga-Lehrerin Dominique Fonchala schreibend am Sterben auf den Grund gehen magst. Infos gibt es auf www.ibello.ch. Ich tue euch noch einen Link dazu in die Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr noch einen Link zum Abo für den Newsletter zum letzten Stündli. Abonniere den doch, wenn du möchtest erfahren, wenn ein neues Stündli rauskommt. Und bei dir gibt es auch einen Einblick hinter die Kulissen von diesem Podcast. Und an dieser Stelle muss ich jetzt gerade noch einfach etwas kurz loswerden. Danke vielmals für die lieben, ermutigenden Nachrichten. Es ist Wahnsinn. Wie viele Leute, die ein Newsletter-Abo machen, schreiben mir dann so im Bemerkungsfeld so mega liebe und wertschätzende Nachrichten rein und danken für den Podcast. Und auch auf anderen Kanälen kommen so Nachrichten rein. Das ist total schön für mich. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Podcast ein paar Sternchen vergebt oder euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Mit dem könnt ihr mich am besten unterstützen. Merci. Das war das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Eigler. Bis bald.